Ich begrüße Sie, liebe Zuhörer, ganz herzlich zur nächsten Sendung, in der es um das Thema der Versöhnung geht. Ich, die Andrea Marti, freue mich, Sie durch diesen Beitrag begleiten zu dürfen. Versöhnung war in La Salette in Frankreich bei der Marienerscheinung ein zentrales Thema. Diese Thematik prägt auch die Spiritualität der Salettiner. Und so darf Radio Gloria in 7 Teilen eine Sendereihe über die Versöhnung mit dem Salettinerpater Piotr Csaba machen. Und heute sind wir im 3. Teil angelangt und ich begrüße bei Radio Gloria Pater Piotr Csaba ganz herzlich.
Vielen Dank, guten Morgen an alle. Ich freue mich, dass wir dann weiter mit unserem Thema der Versöhnung dann uns beschäftigen können. Haben letztes Mal das Thema Versöhnung mit Gott angesprochen. Das war der erste Teil von diesem großen Thema. Heute wollen wir den zweiten Teil dazu machen, nämlich wollen wir uns jetzt ganz dem Sakrament der Versöhnung widmen. Wir haben gesagt letztes Mal, dass die Versöhnung als ein großes Geschenk Gottes empfangen dürfen, dass uns eigentlich Jesus alles schon geschenkt hat durch seinen Tod und durch seine Auferstehung, dass uns das schon im Sakrament der Taufe zuteil wurde. Mehr noch, wir haben auch gesagt, dass es dann eine zweite Möglichkeit gibt der Versöhnung, die wir immer wieder in Anspruch nehmen dürfen, nämlich das Sakrament der Versöhnung. Wir können durch die Tränen der Reue, durch die Tränen der Buße, wie der heilige Ambrosius gesagt hat, wieder zu Gott finden. Wir haben uns bewusst gemacht, dass es manchmal schwierig ist für uns Menschen von heute, wirklich die Sünde wahrzunehmen. Aber wenn wir uns sie dann bewusst machen, dann können wir zu Gott zurückkehren, weil er der barmherzige Vater ist, der immer mit offenen Händen auf uns wartet. Und wir haben gesagt, das ist eben das Wichtigste, dass wir bei diesem Thema nicht so sehr nur auf das Gesetz schauen, sondern vor allem auf das Herz Gottes, dass das Herz Gottes voll Liebe ist, voll Barmherzigkeit zu uns Menschen und dass wir zu diesem Herzen ohne jede Angst kommen dürfen, um Heil, um die Rettung zu erfahren. Wir reden so viel, wir sind gerettet, wir sind geheilt, aber was ist denn das konkret? Wenn wir das Sakrament der Versöhnung, die Beichte in Anspruch nehmen, dann spüren wir ganz, ganz gewaltig, was es heißt, jetzt konkret im Moment gerettet zu werden. Bevor wir weiterfahren, möchten wir uns an Maria von La Salette wenden, sie bitten, dass sie uns mit Jesus, mit ihrem Sohn, versöhnt. Gedenke, Maria von La Salette, der Tränen, die du auf Golgotha für uns vergossen hast. Gedenke auch der Mühe und Sorge, die du beständig auf dich nimmst, damit dein Volk sich in Christus mit Gott versöhnen lasse. Du hast so viel für uns getan, so kannst du uns jetzt nicht verlassen. Deine Liebe macht uns Mut, dich immer wieder zu bitten, auch wenn wir untreu und undankbar sind. Nimm unser Beten an, Mutter der Versöhnung. Öffne unser Herz für deinen Sohn. Erbitte uns die Gnade, ihn über alles zu lieben und so auch dich zu trösten, durch ein Leben zur Ehre Gottes und in der Liebe zu den Menschen. Amen. Wir freuen uns, dass Maria uns beisteht, dass sie unsere Versöhnerin ist mit Jesus, eben als Mutter Gottes, aber auch als unsere Mutter. Wir dürfen das Sakrament der Versöhnung in Anspruch nehmen, weil Jesus uns dieses Sakrament geschenkt hat und er hat auch diese Vollmacht den Menschen, den Aposteln gegeben, die Sünden zu vergeben. Es ist erstaunlich, dass die erste Gabe des Auferstandenen, davon lesen wir im Evangelium des Johannes im 20. Kapitel, die erste Gabe, das ist sein Frieden. Jesus sagt, Friede sei mit euch. Und dann sagt er, empfang den Heiligen Geist, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Also die erste Gabe des Auferstandenen, der erste Auftrag ist, den Heiligen Geist empfangen und dann die Sünden vergeben, die Menschen mit Gott versöhnen, dass sie erfahren können, dass sie gerettet ist. Das bringt der heilige Paulus ganz schön zum Ausdruck im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Verse 17 bis 20. Er sagt, dass wir jetzt eine neue Schöpfung sind, dass das Alte vergangen ist und dass das Neue jetzt gekommen ist. Alles ist neu geworden. Und dann mahnt er uns alle, lädt er uns alle ein. Wir sind also Gesandte an Christi Stadt und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Also Gott hat eigentlich schon alles für uns getan. Das Einzige, was wir tun können, tun dürfen, ist uns zu öffnen für diese Gnade. Wenn wir nach La Salette fahren, dann sehen wir vor der Basilika in der Nähe von der Erscheinungsstätte ein Haus. Das ist ein Beichthaus. Da gibt es viele Räume, wo man dann zum Sakrament der Versöhnung kommen kann. Und über dem Haupteingang gibt es ein großes Schild und stehen diese Worte: Lasst euch mit Gott versöhnen. La Salette, das ist der Ort der Versöhnung, wo viele Menschen nach vielen Jahren kommen, all das Schwere abladen, um dann befreit mit einem neuen Herzen weiterzugehen. Kurz schauen wir dann die Namen für dieses Sakrament der Versöhnung. Wir nennen die Beichte Sakrament der Umkehr. Wir kehren zurück zum Vater, zu Gott, der voll Barmherzigkeit ist. Wir wenden uns ab von der Sünde und kehren uns Gott zu. Wir wollen nur auf ihn schauen und ihm dienen. Es heißt Sakrament der Buße, weil wir die Sünden bereuen, weil wir wieder gut tun wollen, was wir alles falsch gemacht haben. Es heißt Sakrament der Beichte, vielleicht vor allem nennen wir dieses Sakrament so, weil wir dann vor Gott, voll Wahrheit, einfach all unsere Sünden bekennen vor einem Priester, der für Jesus steht, der in seinem Namen auch uns dann die Sünden vergibt. Dann heißt es Sakrament der Vergebung, weil wir da die Lossprechung bekommen von allen Sünden und der Frieden Gottes wird uns dann zuteil. Und es heißt auch Sakrament der Versöhnung. Es ist noch weiter als nur Vergebung oder Verzeihung. Wir dürfen diese versöhnende Liebe Gottes empfangen und wir dürfen auch uns mit den Nächsten auch versöhnen, wenn wir diese Versöhnung auch mit Gott selber erfahren. Und noch kurz dann die Wirkung der Beichte. Oft würden wir so ganz spontan sagen, ja, Vergebung der Sünden. Und das ist alles, das ist die Lossprechung, das ist die Absolution. Und das kennen wir und das tut uns auch sehr gut, wenn wir plötzlich merken, von all diesen Lasten, die wir auf uns geladen haben, sind wir jetzt befreit. Wir können frei gehen. Aber das ist noch nicht alles. Das Sakrament der Versöhnung schenkt uns eben diese große Versöhnung mit Gott. Wir sind wie Auferstandene. Wir sind zu neuen Menschen. Wir werden auch mit der Gemeinschaft der Kirche versöhnt. Deswegen ist es auch nötig, das vor einem Priester zu tun, weil er für die Gemeinschaft der Kirche steht. Und da können wir wieder voll aufgenommen werden in dieser Gemeinschaft, die wir durch Sünde verletzt haben, von der wir uns getrennt haben. Aber mehr noch, dieses Sakrament der Versöhnung, es heilt unsere Wunden. Es versöhnt uns mit uns selber. Diese Wunden, die wir geschlagen haben, die heilen manchmal ganz lang. Aber Gott schenkt uns durch dieses Sakrament diese Gnade der Heilung, dass sie vernarben, dass sie nicht mehr schmerzen. Und dieses Sakrament der Versöhnung, das ist eine ganz schöne Gabe, gibt uns auch Stärkung zum Guten, gibt uns die Gabe des Heiligen Geistes, dass wir uns immer wieder, immer neu auch für das Gute entscheiden. Überlegen wir uns jetzt, wenn wir dann Musik hören, was ist für mich das Sakrament der Versöhnung? Ist es nur ein Ort, eine Möglichkeit, wo ich meine Sünden abladen kann? Oder ist es wirklich ein Ort des Heiles, der inneren Heilung? Ist es wirklich ein Ort, aus dem ich Kraft schöpfen kann, um besser zu werden?
Wir sind zurück in der Sendung mit Pater Piotr Csaba. Das Thema ist Versöhnung. Wir sind heute im dritten Teil angelangt und Pater Piotr Csaba hat vor der Pause das Johannesevangelium, 20. Kapitel, erwähnt. Friede sei mit euch und auch der Heilige Geist. Und Pater Piotr Csaba hat auch die Apostelbriefe von Paulus zitiert, Kapitel 2. Aus der Versöhnung ist eine neue Schöpfung geworden. Auch hat er erwähnt, das Schild im Beichthaus in La Salette, das dort drauf steht, lasst euch mit Gott versöhnen. Und dann letztlich, was für eine Wirkung das überhaupt das Sakrament der Vergebung hat. Es ist eine befreiende Wirkung und wir können uns mit Gott und der katholischen Kirche versöhnen und auch mit uns selber und es heilt unsere Wunden. So übergebe ich Ihnen das weitere Wort, Pater Piotr Csaba.
Nun wollen wir dann kurz, wir sagen den Kindern 5 Bs, das heißt 5 mal B, 5 Voraussetzungen für eine gute Beichte. Das sind so 5 Schritte, die wir zu tun haben, um wirklich dann diese befreiende, heilende Macht des Sakramentes der Versöhnung zu erfahren. Das erste, das ist Besinnen. Wir nennen das Gewissenserforschung. Zuerst, es ist schon angebracht, mal um den Heiligen Geist zu bitten, dass er uns erleuchtet, dass er uns auch diese Dinge in unserem Leben zeige, die nicht gut sind, dass wir sie ernst nehmen, dass wir sie sehen, dass wir sie wahrnehmen, dass sie da sind, dass wir dann zu dieser Erkenntnis kommen, zur Wahrheit unseres Lebens kommen. Und bei dieser Gewissenserforschung, dann schauen wir, was gut, was böse ist in meinem Leben. Wir forschen uns, erforschen, was da alles in unserem Leben, in unseren Gedanken, Worten, Taten, aber auch bei all den Unterlassungen geschehen ist. Wo haben wir auch das Gute vernachlässigt? Das ist auch eine Sünde, weil wir eigentlich etwas Gutes tun konnten und haben das versäumt, haben wir es nicht getan. Und hier geht es einfach mal darum, dass wir uns bewusst machen, okay, das habe ich gemacht, das ist auch wahr. Dass wir wirklich auch nicht gleich versuchen, uns zu entschuldigen oder einfach schauen nur auf die Umstände oder auf die Personen, die vielleicht auch dazu beigebracht haben, dass ich so oder anders gedacht oder gehandelt habe. Zuerst ist einfach Tatsache, ich stehe vor Gott und ich komme zu ihm mit meinem Leben. Also ich beschäftige mich nicht mit den anderen oder schiebe die Schuld auf die anderen. Ich stehe einfach vor Gott, wie ich bin. Wir kennen diese Unterscheidung Todsünde und lässliche Sünde. Todsünde, das sind all die Sünden. Da gibt es drei Voraussetzungen, drei Bedingungen. Diese Sünde bringt den Tod, den geistlichen Tod mit sich. Also wenn wir in einer wichtigen, schwerwiegenden Sache gegen Gott verstoßen, zum Beispiel gegen das Leben. Dann, wenn wir es voll bewusst machen, also ich weiß, was es heißt. Und drittens, wenn ich das in meiner ganzen Freiheit auch tue, ich will es. Dann, wenn alle diese drei Bedingungen miteinander spielen, dann können wir von einer schweren Sünde auch reden. Ein Beispiel: Wir wissen, dass wenn wir dann die Messe am Sonntag dann versäumen, dann ist es eine schwere Sünde, weil es eigentlich geht um eine Beziehung zu Gott, um das, was mir Leben gibt. Die ersten Christen haben gesagt, ohne Eucharistie können wir den Sonntag nicht feiern, können wir nicht leben, wir müssen dabei sein und viele haben auch ihr Leben geopfert, um eine heilige Messe am Sonntag zu feiern. Und wir wissen, wenn wir es einfach wissen, ja, das ist auch eigentlich unsere Pflicht, unser Privileg eigentlich und eine ganz schöne Gnade und das auch bewusst machen und uns das so leicht nehmen oder in die Berge gehen und so weiter, dann ist der Fall klar. Aber es kann sein, dass ich Kinder habe und das Kind krank ist und ich habe niemanden, mit dem ich das Kind allein lassen kann und wenn ich jetzt dann nicht zur Messe gehe am Sonntag, weil ich dann das Kind oder eine ältere Person pflegen muss, dann ich kann nicht anders, oder? Ich kann meinen Dienst an Gott hier jetzt gerade bei diesem Menschen dann pflegen. Und das ist nicht meine Schuld. Ich wollte, aber ich kann jetzt im Moment nicht. Also, dass wir uns auch bewusst machen, was sind dann Dinge, die auch schwerwiegend sind. Und es ist dann wichtig, mal. Im Internet gibt es auch oder im Gebetsbüchlein so viele Gewissenserforschungen, gibt es dann so Vorlagen, wo wir einfach schauen können, was eine schwere Sünde ist, was ist eine lässliche Sünde, dass wir das auch unterscheiden können. Und die lässlichen Sünden, die verletzen unsere Liebe zu Gott, die schwächen uns. Ich sage das auch den Schülern. Gedankenlos sprechen sie den Namen aus, den Namen Gottes aus oder fluchen sie mit dem Namen Gottes und sie merken das nicht einmal. Wenn wir uns das auch wirklich auch bewusst machen, dann können wir auch daran arbeiten. Wenn wir dann diese Unterscheidung gemacht haben und uns bewusst gemacht haben, wo wir dann immer wieder vielleicht versagen, dann ist es auch nützlich und das ist auch eine ganz schöne tiefe Gewissenserforschung, wenn wir dann jetzt einfach mal den Mut haben zu sagen, okay, das sind die Sünden, aber Gott, warum habe ich das so gemacht? Warum habe ich so gedacht? Warum habe ich so gesprochen? Warum habe ich so entschieden? Warum habe ich das Gute unterlassen? was hat mich dazu bewegt? Und das ist dann ungeheuer wichtig, weil wir dann später, wir können jahrelang an einer Sünde arbeiten und sie dann weghaben wollen von unserem Leben. Aber wenn wir dann die Wurzel, eben die Ursachen, die Beweggründe, die Motivationen, die Intentionen nicht erkennen, dann können wir dann meinen, okay, dann bin ich jetzt fertig, da habe ich dann jetzt einen Schritt gemacht, aber eben in 2 Jahren oder in einem Monat kann sich zeigen, dass ich plötzlich wieder dann gefallen bin, weil eben die Motivationen, die Ursachen wurden noch nicht beseitigt. Und das ist dann wirklich auch eine ganz schwierige, aber eine ganz schöne Arbeit an mir selber. Wenn ich jetzt weiß, was ich dann alles getan habe oder eben nicht getan habe, was da schlecht und böse in mir war, da ist das ein Grund, um das Ganze zu bereuen. Das ist dann der zweite Schritt. Ohne Reue gibt es auch keine Lossprechung. Was ist denn eigentlich die Reue? Wir nennen das Seelenschmerz. Es ist einfach Abscheu über die begangenen Sünden. Wir sagen einfach Gott, es tut mir leid, ich habe es getan, aber ich will es nicht mehr. Ich will jetzt wirklich auch etwas Neues beginnen. Ich will jetzt ein neues Leben wagen. Aber das, was ich getan habe, ich kann es nicht zurückdrehen. Aber es tut mir leid, entschuldige bitte. Herr Jesus, erbarme dich. Oder Herr, hab Erbarmen mit mir, sagen wir oft im Sakrament der Versöhnung. Und das ist wichtig. Es gibt 2 Arten von der Reue. Es gibt eine vollkommene Reue oder eine unvollkommene Reue. Was bedeutet das? Eine vollkommene Reue ist eine Reue aus Liebe. Das heißt, ich merke, dass die Sünde Gott verletzt, dass er mich so geliebt hat, dass er ans Kreuz gegangen ist, dass jede Kleinigkeit selbst kann sein Herz berühren, kann sein Herz verletzen. Und deswegen sage ich Gott, es tut mir leid, du liebst mich so sehr und ich antworte auf diese deine Liebe so wenig. Ich will jetzt das alles zu dir bringen und dich bitten, dass du mir hilfst, jetzt neu zu lieben. Also die Motivation ist die Liebe. Es gibt auch eben diese unvollkommene Reue. Sie heißt auch Furchtreue, also aus Furcht, aus Angst, dass ich dann in die Hölle gehe, dass ich verdammt werde, dass ich dann vielleicht von Gott bestrafen werde. Eben, wir sagen so spontan, Gott straft sofort, was überhaupt nicht stimmt. Aber diese Erfahrung machen wir. Wenn jemand diese Liebesreue nicht tun kann, dann diese Furchtreue genügt auch, um dann das Sakrament der Versöhnung würdig und gut empfangen zu können. Wenn wir das Kreuz betrachten, wenn wir auf Jesus schauen, auf seine Wunden, auf seine Liebe, dann kann uns vielleicht dieser Blick auf Jesus helfen, mal unsere Sünden zu bereuen. Ich habe das mal in La Salette entdeckt, anders auf die Sünde zu schauen und wirklich sie von ganzem Herzen zu bereuen. Wenn wir auf das Kreuz von La Salette schauen, dann haben die Kinder gesagt, das ist der lebendige Jesus am Kreuz. Er leidet, er ist schon im Licht der Auferstehung. Und dann haben wir rechts und links von ihm Hammer und Zange. Das heißt, diese Werkzeuge der Kreuzigung. Und dann können wir uns entscheiden, und das tun wir eigentlich jeden Tag, in jedem Augenblick, wählen wir zwischen diesem Hammer und dieser Zange. Mit dem Hammer haben damals die Soldaten Jesus ans Kreuz genagelt. Und mit dem Hammer, da das sind unsere Sünden, verletzen wir auch heute Jesus. Mit der Zange können wir wieder diese Nägel lösen. Wir können Jesus vom Leiden befreien. Und das ist all das Gute, das wir in unserem Leben tun. Aber es geht nicht einfach um diese Werkzeuge. Wenn wir dann aufs Kreuz blicken, in der Mitte ist er, der lebendige Gott, der lebendige Jesus. Und dann mir wird dann bewusst, egal wofür ich mich entscheide, das trifft ihn, das trifft ihn, das trifft eine Person, das trifft sein Herz. Also es geht nicht nur um das Äußere, um ein Gebot, um darum, ob es dann jetzt schwerer oder lässlicher Sender ist und so weiter, sondern es trifft sein Herz. Und das tut mir von Herzen leid, weil ich weiß, damit verletze ich Gott selber. Dieses Herz, das mich so zärtlich liebt, das immer für mich da ist. Und es ist wichtig, ich habe manchmal den Eindruck, dass wir bei der Beichte diese Reue manchmal vergessen. Es ist wichtig, dann mal auch zu sagen, sich selber bewusst zu machen, wenn ich dann meine Sünden bekannt habe, in der Beichte zu sagen, das bereue ich von Herzen, es tut mir leid. Ich habe es getan, aber ich bereue es. Ich will jetzt anders werden. Jesus, hab Erbarmen mit mir. Dann können wir wirklich auch spüren diese befreiende Liebe Gottes. Überlegen wir uns jetzt, wenn wir dann Musik hören, wie machen wir denn unsere Gewissenserforschung? Schauen wir auch, haben wir den Mut auch, hinter die Sünde zu schauen, was mich dazu bewegt? Wie sieht mein Reueakt? Ist es wirklich Reue aus Liebe oder Reue aus Furcht?
Wir sind zurück in der Sendung mit Pater Piotr Csaba. Das Thema ist Versöhnung und heute ist der dritte Teil. Wir haben vor der Musikpause gehört die 5 Bs, die Voraussetzungen für eine gute Beichte. Und da geht es sicher um die Besinnung, wo man aber unterscheidet zwischen der Todsünde und lästlichen Sünden. Und dann gibt es 2 Arten von Reue, die vollkommene Reue und die unvollkommene Reue. Also die vollkommene Reue, Reue aus der Liebe, die Liebesreue, und die unvollkommene Reue, die Furcht, also zum Beispiel die Angst haben, in die Hölle zu kommen. Und nun freuen wir uns auf den weiteren Teil.
Wir meinen dann den dritten Schritt, bekennen. Wir gehen zu einem Priester, der Stellvertreter von Jesus ist. Also eigentlich alles, was wir dann sagen, was wir bekennen, da machen wir uns bewusst, hier geht es nicht darum, dass es dieser oder jener Priester ist, sondern darum, ich gehe mit meinem Leben zu Jesus. Und ich sage das durch den Dienst der Priester, aber ich sage das Jesus selber. Und das ist wirklich auch ganz schön, wenn wir vor der Beichte, was uns dann die heilige Faustina, Schwester Faustina, ans Herz gelegt hat, dass wir vor der Beichte für den Priester beten. Sie hat das nämlich so gemacht, sie hat immer zu Jesus gesagt, Jesus, rede du durch ihn zu mir. Und da hat sie immer erfahren, gerade das, was sie gebraucht hat, gerade die Antworten, die sie dann gebraucht hat, gerade die hat sie bekommen. Wir meinen auch als Beichtväter auch diese Erfahrung, dass wir manchmal Worte sagen oder Fragen stellen, die überhaupt nicht von uns kommen. Wir staunen im Nachhinein, warum haben wir das so getan? Warum haben wir gerade jetzt danach gefragt? Oder sehen wir einfach mal das Ganze in einem Zusammenhang, wo die Ursachen sind, wo die Gründe sind, dass jemand so oder anders handelt. Aber das ist eben das Gebet, das wir für die Priester, für die Beichtväter auch sprechen. Ich mache das jetzt seit schon einigen Jahren und mache immer diese Erfahrung, dass Gott gerade das anspricht, was wir gerade brauchen, was uns dann wichtig ist. Wenn wir diese Einstellung haben, das ist dann viel einfacher, vor einem Priester, egal eben auch vor welchem, zu beichten. Klar, es kann passieren, dass diese Person jetzt schwach ist, dass sie uns manchmal anschreit, Gott bewahre, aber manchmal passiert das. Da ist wichtig eben dieses Gebet. Herr, bediene dich seiner, ich will wirklich dir begegnen. Und wichtig ist, wenn wir jetzt dann die Sünden bekennen, man kann sich auch eine Liste machen und mit diesem Zettel, mit dieser Liste zur Beichte kommen. Das ist keine Schande, aber ich bin dann beruhigt. Ich muss mir nicht jetzt Gedanken machen, ja, was muss ich alles sagen, sondern ich habe meine Liste und ich kann sie jetzt meine Sünden der Reihe nach einfach bekennen. Dann weiß ich schon, was ich dann ansprechen will. Es ist auch ungeheuer wichtig, dass ich lerne, diese Sünden in Ich-Form beim Namen zu nennen. Das heißt, manchmal kommen die Leute und sagen, ja, ich habe ja gesündigt, was man da halt macht, habe geflucht, also man flucht, man, also wer ist dieser jetzt, dieses Mann, oder? Wichtig ist, dass ich sage, ja, ich habe geflucht, ich war nicht, habe meine Gebete oder meine Beziehung zu Gott vernachlässigt. Ich habe getan, ich habe dann jemanden, mit jemandem geschimpft und so weiter. Dann ist es klar, dann stehe ich auch schön zu mir selber. Wichtig ist, dass wir einfach mal auch diese Reihenfolge berücksichtigen, wie die Gebote zum Beispiel Gottes stehen, dass wir nicht mit 7. Gebot zuerst anfangen, sondern dass wir vielleicht auch zuerst schauen, einfach meine Beziehung zu Gott. Weil das sind die ersten 3 Gebote vom Dekalog und die sind die wichtigsten. Dass wir einfach mal auch merken, diese Reihenfolge ist nicht zufällig. Die ist auch von Gott gegeben und da merken wir auch, was am meisten sein Herz auch verletzt. Wenn das jemandem hilft, dann kann man gleich mit schweren Sünden, schweren Sachen dann anfangen, dann ist man halt los dieser schweren Sünden und dann, ja, kann man, das ist einfach mal rein psychologisch, kann man dann weiter auch die anderen Sünden auch bekennen. Wichtig ist auch, dass wir dann bei den Todsünden auch die Anzahl und die Häufigkeit nennen. Es ist ganz anders, wenn jemand kommt und sagt, er geht zum Beispiel einmal im Jahr zur Beichte und sagt, ja, einmal ist mir passiert, dass ich dann zum Gottesdienst nicht gegangen bin. Und wenn jemand kommt und sagt, ja, ich gehe eigentlich vielleicht einmal im Monat zum Gottesdienst, dann wissen wir ganz genau, wie wir auch die Sache angehen können. Das Gleiche machen wir halt auch vor dem Arzt. Wenn wir wirklich auch so gut wie möglich versuchen, unsere, ja, die Krankheit jetzt dann, die Sünde, das ist die Krankheit unserer Seele im Beichtstuhl oder in einem Beichtgespräch zu beschreiben, dann kann ich umso bessere Hilfe, umso bessere, sagen ich, geistliche Medikamente bekommen, um dann geheilt zu werden. Das ist auch wichtig, dass wir dann die restlichen Sünden bekennen, weil wir da von ihnen befreit werden. Wir merken das manchmal nicht oder ignorieren wir manchmal oder werden gleichgültig diesen Sünden gegenüber. Und die sind wie Staubkörnchen. Wenn wir dann mal im Haus, in der Wohnung lange nicht abstauben, dann merken wir plötzlich, alles ist verstaubt. Wenn ich jetzt etwas in der Hand nehme, dann kann ich nicht mehr atmen oder dann die Glasfenster sind so trüb, so schmutzig, dass ich nicht einmal die Sonne und die Schönheit der Natur sehen kann. Und deswegen es ist es auch wichtig, so wie wir einfach die Wohnung putzen, mal auch die kleinen, sage ich jetzt, oder die lässlichen Sünden dann auch zu bekennen, im Wissen, dass Gott mir alles vergibt, wirklich alles, was ich bereue und was ich vor ihm bekenne. Wenn ich etwas verschweige, bewusst das nicht sagen will, dann wird mir die Sünde nicht vergeben. Aber nicht, weil Gott es nicht will, sondern ich habe es verschwiegen. Ich habe es ihm nicht gesagt. Und Gott wird mich auch dazu nicht zwingen. Damit kann ich auch machen, dass die Beichte dann ungültig wird. Selbst wenn ich dann formell die Lossprechung bekommen habe. Dann kommen wir zum vierten Schritt, Büßen. Wir schauen, wir haben es viel Böses getan und wir wollen das irgendwie jetzt wieder gut machen. Wenn wir etwas gestohlen haben, dann sollen wir das zurückgeben. Wenn wir jemanden verleumdet haben, sollen wir es zurücknehmen, sollen wir jetzt die Wahrheit sagen. Wenn wir jemanden verletzt haben, sollen wir uns dann entschuldigen. Das ist dann klar, das verlangt von uns dann die Gerechtigkeit. Und dann bekommen wir irgendein Bußwerk zu tun, vom Priester auferlegt. Das ist eigentlich ganz wenig, ganz winzig, was im Vergleich zu dem, was wir getan haben. Jesus hat schon die Sünde, haben wir gesagt, für unsere Sünden geleistet, ein für allemal. Und das, was wir tun, diese kleine Aufgabe, soll uns helfen, jetzt besser zu werden. Soll wirklich auch für den Beichtenden eine Hilfe sein auf dem Weg der Besserung und soll eben uns in die volle Heilung auch führen. Diese Buße muss auch messbar und machbar sein. Das heißt, ich kann nicht sagen so allgemein, ja, machen Sie dann irgendwas. Weil das ist auch für die Menschen, die Beichten, es ist eigentlich auch diese Ungewissheit dann später, habe ich das richtig gemacht oder nicht, wenn ich sage, zum Beispiel einem Kind, das den Eltern dann nicht so gehorsam ist oder sie nicht schätzt, was die Eltern machen, hilft einmal deinen Eltern oder deiner Mutter oder deinem Vater. Dann ist es ganz konkret, das Kind macht das und weiß, okay, ich habe es gemacht. Und wenn es ist gar nicht einfach so, muss man wirklich, wie gesagt, auch messbar sein. Und wenn ich jetzt einfach spüre, diese Buße, das kann ich nicht erfüllen, das ist unmöglich für mich, dann kann ich das auch dem Priester sagen und ihn bitten, er soll mir etwas anderes auferlegen, dass ich das auch tun kann, weil ich wirklich besser werden kann. Und das Letzte, der fünfte Schritt, das ist dann Bessern. Ich will jetzt anders werden. Das ist eigentlich ganz schön mit diesem zweiten Schritt der Reue verbunden. Ich habe gesündigt, es tut mir leid, also ich habe dich verletzt, ich will es nicht mehr tun. Ich will dir meine Liebe zeigen und ich will auch deine Liebe auch ernst nehmen. Und als Vorsatz, klar, wir wollen einfach mal Gott sagen, ich will nicht mehr sündigen. Aber wir kennen uns und ganz praktisch gesehen ist es wichtig, mal jetzt zu Gott zu kommen und zu sagen, ab jetzt will ich zum Beispiel an meiner Zunge arbeiten. Also ich rede vielleicht zu viel oder ich rede schlecht über die anderen. Das ist der Bereich, in dem ich jetzt arbeiten will. Da will ich mich einsetzen. Egal, wenn ich jetzt vielleicht einmal falle, ich will mir das jeden Tag neu vornehmen, bis ich dann das nächste Mal zur Beichte komme. Dann kann ich auch merken, dass ich hier und da oder vielleicht ganz frei werde von dieser Sünde. Und das macht mir Mut, selbst wenn ich vielleicht das eine oder das andere Mal zurückgefallen bin, dann weiß ich, ein paar Mal ist gelungen. Das heißt, ich kann mich noch mehr einsetzen und ich kann diesen Weg mit Gott auch gehen. Und wie gesagt, wichtig ist dann, dass wir nicht nur eben die Sünde selber sehen, sondern dahinter gehen und dann schauen uns und an unseren Motivationen, an diesen Beweggründen dann arbeiten und dann weitergehen. Das Schönste ist, was der heilige Paulus auch gesagt hat, nach der Beichte uns selber zu vergeben. Weil manchmal Gott vergibt uns alles und so weiter und uns ist es auch schwer, uns selber zu vergeben. Und der heilige Paulus hat ganz schön gesagt im Philipperbrief im Kapitel 3, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Wenn Gott meine Vergangenheit gereinigt hat, mir vergeben hat, dann hat es keinen Sinn, jetzt sich damit zu beschäftigen. Er hat mich nicht aufgegeben, so will auch ich mich selber nicht aufgeben. Ich will mir vergeben. Und die ganze Vergangenheit ist jetzt in seiner Hand. Also ich strecke mich jetzt nach dem, was vor mir liegt. Ich will den heutigen Tag nicht verpassen. Ich will diesen heutigen Tag gut leben. Und letztendlich geht es bei diesem Sakrament der Versöhnung um die Liebe. Wir kennen diese ganz schöne Szene aus dem Evangelium nach Johannes im 21. Kapitel, nach dem wunderbaren Fischgang, nach der Auferstehung Jesu, kommt Jesus und fragt Petrus, der ihn verleugnet hat, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und das ist die einzige Frage, die Jesus uns stellt, auch im Sakrament der Versöhnung. Du, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich liebe, auch trotz meinem Versagen, auch trotz all dem Bösen, das geschehen ist oder das mir passiert ist im Leben. Du weißt, dass ich diesen Weg der Liebe mit dir gehen will. Wenn wir das nicht vergessen und in diesem Geist der Liebe Jesus begegnen, dann werden wir immer wieder und immer neu hören, weide meine Schafe, sei für die anderen da und folge mir nach. Ich habe dich nicht aufgegeben. Und für diesen Weg mit Jesus erbitten wir jetzt den Segen Gottes. Der Herr sei mit euch
und mit deinem Geiste.
Es segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Herzlichen Dank, Pater Piotr Csaba. Das war sehr spannend mit diesen 5 Bs, die wir jetzt zusammen angeschaut haben. Und ich wünsche Ihnen eine gottinnige und gesegnete Zeit und ich freue mich auf den nächsten Beitrag über den 4. Teil der Sendereihe Versöhnung. Alles Gute und Gottes Segen.
Danke Ihnen auch. Gott behüte Sie alle.
Danke. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, dass Sie einen erbauenden Moment mit Pater Piotr Csaba erleben durften und ich wünsche Ihnen bis zur nächsten Sendung eine gute Arbeit im Zusammenhang mit den 5 Bs, die wir heute geschenkt bekommen haben von Pater Piotr Csaba. Und so verabschiede ich mich, die Andrea Marti, von Ihnen allen und ich wünsche Ihnen ebenfalls eine segensreiche Zeit und bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören.